Sag mal, hörst du das?
Ja, das kommt aus dem Hinternhof.
Hinternhof.
Der Podcast.
Mit Arsch
und Hirn.
Und heute kommt dazu
Fabian, das bin ich.
Und damit sagen wir willkommen und, was haben wir gesagt? Konnichiwa.
Konnichiwa, genau. Im Hinternhof. Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Heute ist der Hinternhof mobil.
Genau, wir haben unseren Hinternhof ein wenig, unseren Hinternhof Mobiliar haben wir eingepackt und haben eine kleine Reise unternommen.
Den schönen Prinz Albert Ring.
Den auch. Und ja, wir haben eine kleine Reise mit unserem Hinternhof unternommen und sind in die Hauptstadt nach Berlin gefahren. Wir hatten das ja schon mal angedeutet, dass wir ein paar Interviews führen werden. Und das erste gibt's jetzt hier zu hören. Und ja, Toni, wen haben wir denn heute bei uns hier in unserem Hinternhof dabei?
Ich bin auch so aufgeregt.
Du bist aufgeregt.
Ich bin aufgeregt, ja.
Ich bin so aufgeregt. Ja. Heute haben wir dabei den lieben Fabian von Somewhere Over the Haybell.
Das bin ich.
Nicht auch vom Rainbow natürlich auch, aber eher vom Hail Bale. Würdest du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, dass unsere Zuhörer dich auch kennenlernen?
Total gerne. Ich bin tatsächlich, weil ihr es gerade gesagt habt, auch sehr geehrt, dass ich euer erster Interviewgast bin. Ich bin dabei bei dieser Premiere.
Ja.
Großartig. Hi, ich bin Fabian und ich mache den Podcast Somewhere Over the Hay Bale. Meines Wissens nach der erste deutschsprachige Interview-Podcast über queeres Leben auf dem Land. Das bedeutet, ich interviewe Menschen, die queer sind und entweder auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ganz egal, wann sie inneres oder äußeres Coming-out hatten. Weil es mir wichtig ist, so das Licht ein bisschen zu verschieben und zu zeigen, dass queeres Leben auch auf dem Land existiert und dass nicht einfach alles nur ein vermeintlicher Widerspruch ist, sondern dass das genauso vielfältig, genauso divers, genauso herausfordernd sein kann wie queeres Leben in den großen Städten. Ja. Genau.
Sehr cool. Wer in deinen Podcast reinhört, der wird am Anfang immer etwas wiedererkennen. Du stellst deinen Interviewpartnern immer die Frage. Drei Dinge, an die sie denken, wenn sie an ihr Dorf denken. So, wir drehen den Spieß jetzt mal um.
Denn der liebe Fabian kommt nämlich nicht direkt aus Berlin, sondern aus einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt.
Und was sind so die drei Dinge, an die du denkst, wenn du jetzt an deinen Heimatort denkst?
Oh, er war, das war jetzt
sprachlos.
Ein bisschen sprachlos geschockt.
Mist, kurz auf den kalten Fuß erwischt. Ich würde als erstes sagen Majoran.
Oh.
Ich würde als zweites sagen Neo Rauch. Und ich würde als drittes sagen Moped fahren.
Oh.
Das sind die drei Sachen, die mir dieses Mal spontan einfallen. Mhm.
Was hat das mit dem Majoran auf sich?
Tatsächlich Aschersleben, die Stadt, aus der ich komme, die ist sehr berühmt für Möhren und für Majoran. Das liegt daran, dass die so kurz hinterm Harz liegt und es so ein bisschen die meteorologische Theorie gibt, dass sich die Wolken im Harz alle abregnen und Aschersleben super viel Sonnenschein hat. Und deswegen, dass der Majoran Kräuter und Gewürze besonders gut wachsen. Und dafür ist Aschersleben tatsächlich ziemlich bekannt. Ich finde das gut. Ich habe da einen sehr positiven Bezug zu und ganz oft frische Kräutersamen tatsächlich zu Hause. Das ist cool.
Ja, das ist der Vorteil dann.
Das klingt echt gut.
Kannst du
das
auch.
Das wusste ich noch nicht, nein.
Kennst du ja auch von deinem Dorf,
ja,
dass man da immer so die schönen eigenen Gewächse aus dem Garten.
Ja, genau, richtig. Meine Mutter ist auch so, die geht über die Wiese und dann holt die da alles raus, was da irgendwie auf der Wiese wächst und dann macht die daraus einen Salat.
Vor allem
das
die Gänseblümchen.
Richtig guter Skill. Ja. Ich kenne auch so tatsächlich Leute, die gehen so über Wiesen und kommen dann zurück und trocknen lassen. Dann ist dann so, hallo, das ist jetzt hier dein Aufguss, den kannst du trinken.
Genau.
Und das ist halt einfach extrem lecker. Und ich habe mich immer gefragt, woher weißt du das?
Toni
mag das. Ich möchte das auch können.
Witzig. Das ist schon gut. Toni kann das auch. Der läuft über Wiesen und an Büschen vorbei und nimmt das Blatt und isst das und das Blatt. Und ich denke mir dann immer so, wenn das giftig ist. Aber nein, ich weiß, das
nein,
sagt er immer.
Nein.
Und er hat
das
bisher
ich
alles
niemals, ich würde niemals etwas essen, wenn ich es nicht kennen würde. Also nicht immer.
Ja. Und noch sitzt du vor uns.
Das ja,
spricht
genau.
Für dich, würde ich sagen.
Eben, du hast doch ein bisschen Ahnung davon. Mehr als ich, weil ich wusste bisher dato nicht einmal, dass man Gänseblümchen essen kann.
Da hat er was verpasst.
Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich wusste das, aber ich habe es noch nicht getan.
Probier's mal.
Ich werde es probieren.
Ja, Fabian, du bist auf dem Land sozusagen groß geworden oder in der Kleinstadt. Erzähl mal so, wie war für dich gerade so deine Kindheit? Wann hast du so gemerkt, dass du sozusagen schwul bist, dass du auf Männer stehst?
Ich glaube, da gibt es tatsächlich so unterschiedliche Phasen. Meine Kindheit auf dem Land war eigentlich eine ziemlich coole. Ich muss auch dazu sagen, so die Region um Aschersleben ist schon nicht die beschissenste, um in Ostdeutschland groß zu werden. So geringes Nazi-Problem. Wir hatten verhältnismäßig viele Sachen, die man so machen konnte, wo man sich engagieren konnte. Ich habe Reiten gelernt zum Beispiel. Das ist schon richtig gut. Ich konnte immer mir ein bisschen ein paar Euros dazu verdienen, wenn ich das wollte in den Sommerferien. Das war schon gut. Wir hatten Seen, wo wir baden konnten, ein Abenteuerspielplatz, wo wir später immer so als Moped-Gang so Ausflüge hingemacht haben.
Moped-Gang? Wie viel war denn der Moped-Gang? Das, ich stell mir das jetzt so vor, dass so
alle
so
mit Kutten,
genau, alle ja. So mit richtig cool und so mit einem coolen Helm und ja. Dann halt so die ganzen Girlies so, oh mein Gott, jetzt kommt die Moped-Gang und dann fuhrt ihr alle ganz, vorbei.
Das Nice ist ja, die ganzen Girlies waren bei uns in der Moped-Gang. Ah. Die waren, die waren schon selbstständig da unterwegs. Das war ziemlich nice. Wir waren, glaube ich, so, lass das mal so 4-5 Leute gewesen sein, was daran lag, dass wir alle so auf unterschiedlichen Dörfern gewohnt haben und dass für uns die große Freiheit war, dann tatsächlich so mit 16, 17 mit dem Moped durch die Gegend düsen zu können, weil wir von unseren Eltern unabhängig waren und wir einfach machen konnten, was wir wollten. Das war ganz großartig. Und das große Gehader und das große Ausschnucken war dann immer tatsächlich, wer jetzt wen abholt vom Dorf. Und wer dann eigentlich auch, als wir dann so immer dann eher in Bars und Kneipen gegangen sind, wer dann nüchtern bleiben muss und die anderen wieder nach Hause fahren muss. Ich habe mich immer geweigert, betrunkene Leute auf dem Moped nach Hause zu fahren, das war mir zu heikel. Ja. Ich habe gesagt, wenn du bei mir hinten auf der Schwalbe mit drauf sitzt, dann musst du nüchtern sein, weil das ist mir einfach zu hart.
Verständlich.
Krass. Also das ist, die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Einer fährt und du darfst aber auch nicht so viel trinken.
Ja.
Gehört sich also, auch so.
Ja, na gut, ich meine zum Beispiel bei mir auf dem Dorf war es dann schon so, dass dann manchmal ein Absturz war und dann musste halt einer irgendwie hinhalten, den nach Hause bringen und dann so, was wird denn jetzt hier gemacht? So in der
Absolut.
Richtung.
Ich habe da auch meinen Teil an Geschichten tatsächlich von, Leute haben mich nach Hause gefahren und ich war der Meinung, an den geschlossenen Bahnschranken aussteigen und zurücklaufen zu müssen und mir mit wem anders nach Hause fahren zu wollen und Teenage-Drunk-Drama, das waren tolle Zeiten. Und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube, so dieses Wissen von, ich bin homosexuell, war, glaube ich, auch relativ classy von, jetzt rückblickend, glaube ich, wusste ich das eine ganze Weile schon, aber eigentlich wollte ich das immer nie so richtig wahrhaben. Oder habe vielleicht auch einfach immer nicht so richtig Worte dafür gefunden. Ich glaube, das lag viel daran, und das ist auch die Hauptmotivation für meinen Podcast tatsächlich, weil mir einfach positive Bezugsbilder gefehlt haben, so außerhalb von heterosexuellen Ehen und Beziehungen und Gesellschaftsmodellen. So homosexuelles und queeres Leben kannte ich halt irgendwie nur aus dem Fernsehen. Und dann hatte ich immer das Gefühl, ach, so die ganzen Homosexuellen, die ich so aus den Medien kenne, die sind halt aber auch erfolgreich, die können sich das so erlauben. Und so eigentlich, ich kann mir sowas nicht erlauben. Ja. Plus, und das finde ich ganz witzig, war für mich immer ganz stark so queeres Leben immer ganz stark mit so fern in Westdeutschland konnotiert. Weil damals in den 90ern war ja Köln immer noch so die große Schwulenmetropole. Ich glaube, sie ist es heutzutage immer noch.
Ja.
Aber Berlin hat da ordentlich mitgezogen auf jeden Fall. Also zumindest was so den Ruf angeht. Und deswegen war das für mich immer so total fern. Und ich glaube, sehr bewusst geworden ist mir das einmal, da ist zu uns ins Dorf ein schwules Paar gezogen und das war ein Skandal noch. Und da muss ich jetzt das leider so sagen, wie es ist. Und gerade so die Väter und die Daddys bei uns aus dem Wohngebiet haben sich überraschend dolle das Maul über die zerrissen, obwohl die so 2 Kilometer Luftlinie weggewohnt haben, gefühlt. Das war nicht so cool. Ich werde die Worte, die da jetzt benutzt werden, nicht benutzen wollen. Aber sowas hat sich mir tatsächlich natürlich sehr eingebrannt von, okay, da gibt's halt irgendwie queere Menschen, aber die werden halt mehrheitlich belächelt, abgelehnt, da ziehen die Leute drüber her.
Ja.
Genau, und ich versuche das nicht mit einem vorwurfsvollen Ton zu meinen, sondern einfach nur ein, so war das für mich damals. Und das hat schon was mit mir gemacht, so, und deswegen habe ich viele Sachen einfach, glaube ich, stark dann so auch abgekapselt. Und als ich dann mit 18 meine Sachen gepackt habe und ausgezogen bin, dann ging da noch
mal das Leben los.
Ganz anderer Prozess an.
Also kann man schon sagen, du hattest leider jetzt keine Bezugsperson auf deinem Dorf, sage ich mal, an die du dich hättest wenden können, wenn du irgendwelche Fragen zum Thema Homosexualität hättest stellen können?
Das ist, ja, und gleichzeitig würde ich da ein bisschen die Härte aus der Aussage rausnehmen wollen. Ich hatte schon so zwei Freundinnen, denen ich damals dann so gesagt habe, so, hey, ich glaube, ich bin bisexuell und diesen Jungen finde ich, glaube ich, ganz schön süß. Aber das war so das Maximum, was, glaube ich, bei vielen Leuten immer so ist von, ich glaube, ich bin bisexuell als so Zwischenhalt auf dem Weg nach Gaytown.
Ja.
genau, da hatte ich schon auch Menschen, die mir dazugehört haben und die gesagt haben, das ist okay und lass da mal drüber reden, so. Die Leute wissen auch, glaube ich, wen ich meine. Ich bin da sehr dankbar für. Ich hatte das damals, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte aber keine Möglichkeit, mich mit Leuten tatsächlich sehr konstruktiv zum Thema, also gerade in meinem Fall zum Thema Homosexualität auseinanderzusetzen, sondern das waren dann halt auch so Sachen, die ich mir dann halt aus dem Internet selber zusammenklamüsert habe. Mhm. Aber so mich hinsetzen und mit jemandem mal face-to-face zu reden, was so abgeht, gab's nicht. Mhm. So. Also es war halt auch ganz classy, so Biologieunterricht behandelt halt irgendwie nur so Vagina, Penis.
Mehr gibt's sozusagen nicht dazwischen.
Genau, und das ist halt das, was Sex bedeutet. So, wir haben einmal, glaube ich, über Homosexualität in der Schule geredet im Rahmen des Ethikunterrichts und HIV und AIDS. Mhm. So, und das war, glaube ich, auch so ein Ding von, okay, wir reden da jetzt mal drüber. Und wir reden allerdings nur drüber, dass halt irgendwie Homosexualität in den 90ern teilweise immer noch als ein Todesurteil gesehen wurde. Mhm. Und solche Sachen brennen sich ein.
Ja, auf jeden Fall.
Stellt sich mir natürlich die Frage, wenn ich so ein bisschen an mich auch denke, man probiert sich auch als junger Mensch ganz gerne mal aus. Wie war das denn auf dem Dorf? War es überhaupt möglich, dass man halt jetzt Leute daten konnte? Weil du sagtest ja, so viele gab es jetzt auch nicht bei dir in der Gegend oder im Dorf, mit denen du dich hättest treffen können, um ein bisschen, sag ich mal, Spaß zu haben. Wie lief das dann ab? Bist du dann in die nächstgrößere Stadt gefahren oder hast du sowas gar nicht machen können zu der Zeit?
Ich habe sowas gar nicht gemacht tatsächlich. Ja. Also ich glaube, es gab immer so bei uns in der Schule pro Jahrgang, glaube ich, immer so eine Person, da war das so ein offenes Geheimnis, dass die queere Person ist. Spannenderweise eher immer so Jungs. Ich glaube, bei Mädchen wurde das immer weniger thematisiert. Ich weiß noch, ich habe mich, als ich 17 war, habe ich mich mal gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Planet Romeo, nein, damals hieß es noch Gay Romeo.
Gay Romeo, oh, ja.
Ja, das möchte ich
aber nicht nur du, ich auch.
Ja, classy. habe ich mich mit 17 bei Gay Romeo angemeldet. Da hatte ich dann mittlerweile auch meinen eigenen Internetzugang bei mir im Zimmer. Das war schon ganz großartig.
Ja.
Genau, und hatte mich dann mit 17 mal angemeldet und habe dann mal so geguckt. Ich habe mein Standort sofort rausgeschickt aus der Stadt und habe den damals in Magdeburg angelegt, das weiß ich noch. Damit ich so, oh mein Gott, ich habe zwar keine Bilder hochgeladen, aber niemand darf mich finden.
Ja.
Und war, habe dann da so mit Leuten geschrieben, aber das war halt meistens auch so kopflose Torsos, weil Leute Angst hatten, sich zu outen oder das halt für die irgendwie schwierig war. Aber das waren so meine ersten Bezüge, aber ich habe mich nie mit Leuten getroffen tatsächlich.
Das hast du dann alles erst hier in Berlin gemacht?
Das habe ich dann, als ich mit 18 abgehauen bin. Ich bin dann erstmal so durch die Weltgeschichte gereist.
Ach, wo warst du da so?
Ich habe so ein, hatte das große Glück, ausgemustert zu werden.
Oh, Ausmusterungsgrund war bei dir?
Eine Skoliose, also so eine Verkrümmung des Rückgrates, ja. Und viel Schummelei tatsächlich auch. So.
Ich muss gerade überlegen, was war dein Ausmusterungsgrund?
Ich hatte verweigert.
Ach, du warst ein Verweigerer.
Ja. Okay. Und deswegen hätte ich Zivildienst machen müssen, aber das wurde ja dann abgeschafft und dann war ich auch fein raus aus der Sache.
Sehr gut. genau, und ich habe dann so ein classy Gap Year gemacht und bin nach Australien und Neuseeland gejettet mit all meinem Geld, was ich zusammengekratzt habe. Und da habe ich dann Online-Dating gemacht und da habe ich mich zum ersten Mal dann auch so mit Männern getroffen und hatte dann auch so zum Beispiel mein erstes Mal. Das war aufregend.
In Australien?
In Australien.
Das kann auch nicht jeder von sich
das
machen.
Ist natürlich,
ich
ja,
muss
nicht
natürlich
schlecht.
Erst um die halbe Weltgeschichte jetten, um das halt irgendwie machen zu
da
können.
Da wird dich auf jeden Fall keiner erkennen.
Nee, das stimmt.
Ja. Aber schön am Strand dann oder?
Nee, das habe ich mir noch nie gut vorgestellt, am Strand Sex zu haben, weil ich mir gedacht habe, so, da ist überall so Sand und Schweiß und Körperflüssigkeiten und das ist, ich stelle mir das nicht so gut vor, Sex am Strand.
Aber es denkt immer jeder so, oh,
ja,
das ist Sex am Strand, würde ich so gerne mal
Bild,
haben. Ja.
Sonnenuntergang und dann
genau.
Die Decke, die da liegt. Ja. Die Decke ist natürlich immer vom Sand befreit.
Ich
kennt jeder, ja.
Genau. Was ist Sand?
Witzig.
Ah, okay.
Aber genau, aber während ich halt auf dem Dorf gewohnt habe, ist es so bei Chatrooms geblieben und so fünfsekündigen Pornoclips, die ich mir halt irgendwo kostenlos runterladen konnte.
Das haben wir auch letztens noch besprochen, dass es zu unseren Jugendzeiten sowas ja nicht wirklich viel gab, dass man kostenlos lange Pornos gucken konnte.
Voll.
Heute ist das ja gang und gäbe, ganz normal, aber früher waren das irgendwelche Previews von irgendwas.
Ja.
Das
so 5-Minuten-Clips.
Das ist schon heute dann, sag mal, wenn man es braucht, noch doch eine Errungenschaft.
Ne? 5 Sekunden haben damals bei mir auch gereicht.
Ja?
Ja, ja.
Gut.
Wie haben denn das deine Eltern so aufgefasst? War das dann so für sie, okay, cool, wir haben da jetzt gar kein Problem damit? Oder haben die halt auch so ein bisschen gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht, dass die Nachbarschaft das irgendwie rausbekommt, weil du ja vor uns auch meintest, dass da so dann ein bisschen getratscht wurde über dieses Paar, über das Homosexuelle?
Da muss ich ein bisschen ausholen tatsächlich. Ich habe ein schwieriges Verhältnis mit meiner Familie. Ich versuche das so undramatisch zu sagen, wie es ist. Wir sind auf einem guten Weg, uns wieder anzunähern, aber es gab auch mal eine Phase, da hatten wir eine sehr lange stille Zeit. Genau, ich glaube, weil wir unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, was ich so mit meinem Leben mache und was sie so an Erwartungen an mich haben. Okay. Und wie ich das alles so mache, unabhängig von meiner sexuellen Orientierung. Das ist der spannende Punkt dabei. Was auch dazu geführt hat, dass wir tatsächlich 4 Jahre lang nicht miteinander gesprochen haben.
4 Jahre?
Ja, es war auch einfach, also ich habe das ja auch nicht gemacht, weil ich nichts Besseres zu tun hatte oder weil mir das Spaß gemacht hat, sondern einfach, weil es für mich zu diesem Zeitpunkt notwendig war. Da hängt aber auch ganz viel Schmerz tatsächlich mit dran. Long story short, was dazu geführt hat, dass ich mich letztes Jahr bei meinen Eltern geoutet habe.
Ach, du hast dich erst letztes Jahr geoutet?
Tatsächlich mit 29. Aber classy natürlich, wie Eltern so sind, habe ich denen nichts erzählt, was die nicht schon wussten. Nehme ich an.
Ah, okay.
So. Ich glaube, die haben den Braten schon längst gerochen und die wussten das auch tatsächlich. Genau, und ich hatte einmal letztes Jahr ein Herz gefasst, da hatte ich noch meinen Freund, so meine erste größere Beziehung, und habe halt irgendwie gemerkt so, ach komm, jetzt läuft das mit deinen Eltern wieder richtig gut, so, ich möchte gerne, dass die Teile in meinem Leben haben, ich habe jetzt diesen Boyfriend, alle wissen von diesem Boyfriend, bis auf meine Eltern offiziell, so geht das hier nicht weiter.
Ja.
Dann habe ich mein Herz gefasst und hab denen das gesagt. Die haben ziemlich cool reagiert, tatsächlich, so.
Ganz entspannt und...
Ja, also es war jetzt auch nicht das große Thema. Sie haben mich jetzt irgendwie auch nicht ausgefragt. Sie haben jetzt irgendwie auch nicht gesagt so, Junge, was machst du und so.
Wir kriegen keine Kinder von dir. Moment, ja,
warum
das ist,
nicht?
Genau.
Ich musste bei meinen Eltern damals sagen, keine Angst, ihr könnt schon irgendwann mal Enkelkinder bekommen.
Und zu der Stadt. Die Frage wäre für mich jetzt, weil du ja meintest, so Schwulenhochburg Köln. Als du dann sozusagen von deiner Weltreise da wieder nach Hause gekommen bist, warum hast du dich dann für Berlin entschieden? Oder hast du gesagt, ich möchte jetzt nicht so weit weg so von meiner Heimat? Oder wie also, kam es denn dazu?
Ich hatte mal was von einem Studio mit einem sehr komplizierten langen Namen gehört.
Wow, stimmt.
Oh, ja, genau, erzähl. Es war irgendwas mit internationale Kommunikation. Ja, irgendwie
so
sowas.
Mein Bachelor habe ich in Bremen gemacht tatsächlich, weil damals die Uni Bremen so einen guten Ruf hatte für Politik und Sprachwissenschaft, was ich damals studiert habe. Und dann hatte ich mal so eine Eskapade nach Osnabrück, wo ich ein Semester, und jetzt kommt der lange Name,
ja,
ich hole dafür extra Luft, internationale Migration und interkulturelle Beziehungen studiert habe.
Ah, okay, Kommunikation war nicht dabei.
Aber was international.
Genau, was mir allerdings gar nicht gefallen hat, aber ich glaube auch einfach, weil Studieren mir einfach nie so richtig Spaß gemacht hat. Tatsächlich, ich bin da...
Du konntest die Vorteile als Student nie genießen, ne?
Doch, ich habe die Vorteile als Student. Ich hatte ein fantastisches Studentenleben. Ich mochte das sehr. Ich glaube, die Art und Weise, wie an der Uni gelernt wurde, mochte ich nicht.
Okay.
Ich glaube, ich lerne anders. Oder ich präferiere, also ich lerne schon auch an der Uni, aber ich präferiere es anders zu lernen, als es an der Uni passiert. So würde ich es mal formulieren. Und will da die Institution gar nicht in Grundsätzen kritisieren, sondern einfach nur, ich lerne anders.
Ja.
Genau, ich habe das nach einem Semester abgebrochen, weil mir das zu elitär angehaucht war, muss ich da jetzt leider sagen. Und dann hatte ich so eine classy Phase, so Anfang 20, keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen soll. Habe so ein Studium gemacht, mit dem ich irgendwie alles machen kann und irgendwie auch nichts. Hatte seitdem angefangen, so Jugend- und Erwachsenenbildung außerschulische zu machen, so Seminar- und Workshop-Arbeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber hatte halt irgendwie keine Ahnung, was ich so machen soll. Und nach Berlin zu kommen, war keine bewusste Entscheidung tatsächlich.
Ach so, okay.
Nee, also das ist immer, jetzt im März wären es 8 Jahre, dass ich hier lebe. Aber ursprünglich bin ich mal hierher gekommen, weil ich hier einen Praktikumsplatz bekommen habe. Und ich glaube, mir damals ein bisschen gedacht habe, so, naja, komm, besser wird's nicht. gehst du halt mal nach Berlin. Und dann habe ich halt dieses Praktikum gemacht und hatte diese tiefe Sinnkrise von, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und hatte deswegen auch nie diese, oh, ich bin neu in Berlin und alles ist so geil und wo ist der nächste Clubphase? Das habe ich dann erst später nachgeholt und ich habe auch einfach 3 Jahre lang überlegt, ob ich überhaupt bleiben will oder ob mir das nicht zu anstrengend ist.
Was war dann der Punkt, dass du sagst, ich bleibe hier?
Ich habe dann noch mal eine Ausbildung zum Theaterpädagogen angefangen, die geht 4 Jahre. Okay. Nein, mehr zu kommen, das machst du jetzt mal.
Ja.
Ab einem gewissen Punkt war es halt auch einfach so ein Ding von, okay, jetzt habe ich mir hier mein Netzwerk aufgebaut und habe meine Friends hier und habe meine Erwerbstätigkeit hier. Mhm. Auch wenn ich das vielleicht manchmal nicht nur mit angezogener Handbremse gemacht habe oder auch nicht ganz bewusst, habe ich mir ja trotzdem hier eine Existenz aufgebaut. Und fühle mich ja auch sehr wohl mittlerweile in der Stadt. Also es gibt halt unglaublich viele queere Freiheiten, von denen ich sehr profitiere und die ich sehr liebe und die ich nicht missen möchte. So. Und gleichzeitig, im gleichen Atemzug möchte ich auch sagen, wie unfassbar anstrengend ich diese Stadt auch einfach finde. Und das einfach, je älter ich werde, desto mehr werden so diese Dorfkindanteile in mir auch wieder größer und wacher, die sagen, ich möchte auf der Wiese liegen und einen Sternenhimmel sehen. So, ich möchte aus der Haustür gehen und halt irgendwie in 5 Minuten im Wald sein.
Ja.
Ich möchte nicht mehr die stark befahrene Straße vor mir haben. Ich möchte nicht mehr mit irgendwelchen latent gelangweilten, abgebrühten Leuten mir die Hacken kaputt treten irgendwie hier bei mir um die Ecke. Das nervt mich alles richtig dolle.
Ja, wenn man das schon hörte, könnte man denken, okay, du schließt es aber auch nicht aus, irgendwann mal wieder zurück aufs Land zu ziehen.
Absolut nicht. Ich würde das aber nur unter Bedingungen machen.
Unter welchen?
Leute fragen mich ja auch gerne tatsächlich, ob ich denn zurückgehen würde, da wo ich groß geworden bin. Ich würde sagen tendenziell nein, weil mich, glaube ich, da einfach beruflich nicht so viel reizt.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, zurück aufs Land zu gehen mit Leuten, die ich bereits kenne, die auch queer sind. Ich kann mir nicht vorstellen, als einzelne queere Person in den ländlichen Raum zu gehen und dann zu überlegen, na, wo seid ihr? Wann geht das denn jetzt hier mal los mit dem queeren Leben? Sondern wenn, dann würde ich das schon konkret mit queeren Bezugspersonen machen und sagen, lass doch mal irgendwo uns eine große Wohnung oder vielleicht ein Grundstück suchen und lass doch mal sagen, wir leben jetzt hier zu sechst in so einer queeren, bewussten WG, aber gerne trotzdem noch mit S-Bahn-Anbindung, damit ich sagen kann, huhu, jetzt geht's los und hier sind die Gay-Clubs.
Ja.
So.
Also das
braucht man ja auch.
Ja, so eine queere Community, ich stelle mir das total
so eine Kommune,
cool vor. Ja, genau. So ein Kommune. Dann ist es wirklich so eine große, also Kommune ist ja immer irgendwie so behaftet mit Nomadensein, sage ich mal. Aber so eine queere Community, das ist dann irgendwie total geil. Also ich kann mir das zumindest total gut vorstellen, weil man halt auch so ein bisschen Aufklärung für Personen halt, wie du, die halt jung sind, die halt jetzt nicht irgendwie wissen, wo geht's hin, sich dann halt auch informieren können. In einer gewissen Art und Weise,
das
denke
stimmt,
ich.
Ja. Also, dass man halt für andere Leute dann vielleicht so ein Anlaufpunkt ist.
Genau.
Für andere junge Leute, die in der Region dann halt leben und
voll.
Wissen, da ist jemand. Könnte ich hingehen, wenn ich Fragen habe. Wenn man sich traut dazu.
Genau, für mich wäre das tatsächlich auch ein politischer Akt. Ich würde halt auch sagen, ich gehe da nicht nur hin, weil ich gerade Bock habe, auf dem Land zu leben, sondern ich würde mich schon sichtbar machen und sagen, huhu, hier bin ich. Oder hier sind wir. Wenn ihr Fragen habt, stellt doch Fragen oder lasst doch mal was machen.
So. Und hättest du nicht, sag ich mal jetzt in Anführungsstrichen, die Angst davor, dort abgelehnt zu werden und verscheucht werden zu wollen von den Anwohnern?
Ja, klar, auf jeden Fall. Auch so aufgrund der Erfahrungen, die ich in meiner eigenen Schulzeit gemacht habe, dass so Freunde, bewusst ungegendert, Freunde sich von mir abgewendet haben und der Meinung waren, ich wäre ja eine blöde Schwuchtel und sie wollen mit mir nichts mehr zu tun haben und Leute mir gerne aufs Maul hauen wollten dafür, dass ich war, wie ich war. Ich würde da tatsächlich so ein bisschen Benefit of the Doubt machen. Ich würde sagen, ich gehe nicht davon aus, dass es passieren würde, dass ich abgelehnt werde, aber ich fände es auch naiv, davon auszugehen, dass es nicht passieren kann. So ein bisschen. Und tatsächlich spannenderweise bei einem meiner Interviews, als ich in Templin war, da habe ich Christian interviewt, der da vor Ort lebt als Lokalpolitiker. Und der lebt sein ganzes Leben schon da und den habe ich mal gefragt, so, wie ist das eigentlich so mit so Ablehnung und kommen dir die Leute auch mal blöd und so aufgrund deiner sexuellen Orientierung? Er hat gesagt, so, nee, das ist eine Sache, die er tatsächlich eher in Städten erlebt, tatsächlich.
Okay, interessant.
Ja, fand ich auch total spannend. Und da habe ich mir gedacht, so, hä, das kann ich gar nicht erklären. Und dann seine Theorie war, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig, seine Theorie war, dass man sich ja auf dem Dorf und in der Kleinstadt nicht so gut aus dem Weg gehen kann. Das heißt, die Leute, wenn die dich ablehnen, die müssen sich permanent mit ihrer eigenen Ablehnung auseinandersetzen. Er hat gesagt, was passiert, ist halt Gleichgültigkeit, aber mit Gleichgültigkeit kann er leben. Und Ablehnung passiert relativ wenig, weil die Leute die ganze Zeit auf ihre eigene Ablehnung, ihre eigenen negativen Gefühle zurückgeworfen werden würden. Und in der Großstadt kannst du halt eher Leute mal fertig machen, so blöd angehen und dann halt wieder in der Öffentlichkeit verschwinden. Du siehst die halt nie wieder. Deswegen
ja, gut, das stimmt.
War das so seine Theorie, dass das in der Stadt ihm öfter passiert ist tatsächlich. Womit ich nicht sagen will, dass das nicht passiert auf dem Land. Aber genau. Und das ist, glaube ich, halt auch einfach so, ich glaube, auf dem Land ja nochmal eine ganz andere Kiste von, wie verwurzel ich mich da halt irgendwie auch in der Gemeinschaft. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein roter Faden, den ich erkannt habe von Leuten, die ich interviewt habe, bei denen ich auf dem Land war, in den Orten, die sehr viel Anerkennung auch darüber finden, dass sie sich für die Gemeinschaft engagieren und dass sie halt mittendrin sind. Genau. Und da auch sehr viel Support und sehr viele sensible Leute treffen, was so queer sein angeht. Mhm. Genau.
Wir haben auch ein paar Fragen von unseren Hinternhof-Lauschern bekommen über dieses Thema, was wir mit dir besprechen wollten. Und da kam eine Frage.
Ich bin so gespannt.
Fühlt man sich in der Stadt freier oder kann man mehr sein als auf dem Land? Würde jetzt, was du schon erzählt hast, ein bisschen die Frage beantworten, aber fühlt man sich freier, wirklich freier als auf dem Land?
Das ist wirklich eine große Frage. Ich würde sagen, in Teilen ja, aber, das wäre, glaube ich, ein bisschen meine Antwort. Ich glaube, um so zu mir selber zu finden und was ich so mag und wen ich so mag und wie ich gerne so sein möchte, da hat mir die Stadt tatsächlich einfach sehr viel Freiraum gegeben und da habe ich mich wirklich sehr frei gefühlt. Das Land kann mir allerdings auch Freiheiten geben, die mir die Stadt nicht geben kann. Und das ist zum Beispiel, wenn es darum geht, frage mich halt manchmal, braucht eine Stadt wie Berlin noch mein Kunstprojekt, was das Zehntausendste ist? Oder ist es nicht viel spannender, aufs Dorf zu gehen und da mit den Leuten was zu machen, wo es vielleicht das zweite Kunstprojekt ist? So eine Freiheiten zum Beispiel, glaube ich, gibt es da viele. Community halt irgendwie auch noch stärker zu gestalten und eine stärkere Bezugsperson für Leute zu sein, wo Sachen nicht komplett überlaufen sind. Da sind viele Freiheiten, deswegen würde ich das so pauschal nicht beantworten. Plus, glaube ich, tut sich da auch gerade eine ganze Menge. Also gerade in so die kleinen Städte, die ich besucht habe oder die ich recherchiert habe, dass sich da Regenbogencafés gründen, Familien auch, also Regenbogenfamilien bewusst aufs Land ziehen und sich da Freiräume schaffen. Und vor allen Dingen viele Initiativen von Schülerinnen und Schülern an Schulen sagen, hey, wir möchten diverser, sensibler sein, wir machen eine LGBT-Schul-AG, wir machen das Projekt Schule der Vielfalt, über Jahre angelegt, um halt irgendwie auch so Safe Spaces zu schaffen. Ja. Ich glaube, da tut sich einfach eine ganze, ganze Menge und viele Leute engagieren sich da und kriegen das mit, dass das einfach so nicht mehr geht, wie das früher mal so war. Und das ist richtig, richtig cool und ich finde das richtig, richtig cool, immer wieder darauf gestoßen zu werden, was Leute so vor Ort alles machen, die auch nicht zwangsläufig selber queer sind, sondern die sagen so, hey, das ist halt wichtig, LGBT-Rechte sind Menschenrechte, lass da mal unsere Schule ein bisschen sensibilisieren.
Ja.
Großartig, ich glaube, da tut sich eine ganze Menge. Ich glaube, es kommt immer ganz drauf an, welche Freiheiten Menschen suchen. Mhm. Und auch zum Beispiel meine queere Freiheit nimmt gerade noch einen großen Anteil in mir ein. So mein queerer Findungsprozess, glaube ich, nimmt nicht mehr ganz so einen großen Anteil ein, wie der vor 4 Jahren noch eingenommen hat. Genau, und deswegen würde ich einfach vielleicht irgendwann in naher Zukunft mir auch andere Freiheit suchen. In naher Zukunft sowas wie in 5 bis 10 Jahren oder so. Genau.
Das war, glaube ich, auch eine Frage von jemandem gewesen. Hast du denn das Gefühl, dass sich auf dem Land jetzt insgesamt schon viel mehr tut oder dass halt irgendwie in der Community, dass das alles eher auf so ja stehen bleibt, dass sich da jetzt wirklich nichts vor und nichts zurückbewegt?
Da tut sich eine ganze Menge. drei Sachen fallen mir dabei ein. Eins, ich glaube, es werden immer mehr so LGBT-Communities auf dem Land sichtbar nach außen und gründen halt so Regenbogencafés, Bezugsorte für Regenbogenfamilien. Es gibt in Kleinstädten teilweise einmal im Jahr so Gay and Friends Partys. In Kleinstädten setzen sich Menschen dafür ein, dass Regenbogenfahnen gehisst werden. So, das ist nicht immer alles so omnipräsent und so laut und nicht auch immer alles so fabulous, wie es in den großen Städten ist, aber es ist auf jeden Fall da. Zwei, ich habe das Gefühl, an vielen Schulen tut sich gerade was, was ich richtig großartig finde. Schule der Vielfalt ist da ein Schlagwort, wo Lehrkräfte sich über Jahre dafür einsetzen, dass die Schule sensibler wird für unter anderem LGBT-Rechte und auch viele Schülerinnen-AGs einfach so sagen, so, hey, wir möchten da was machen, weil, und ich glaube, das ist tatsächlich einfach auch eine coole Sache, wir haben bei Netflix gesehen, dass LGBT und Queersein nicht so easy ist und wir möchten das jetzt auch, also wir übertragen das auf unsere eigene Lebensrealität. Ich glaube, mediale Repräsentation hat da extrem viel gemacht bei den jungen Generationen. Es ist soweit, ich sage junge Generation, wenn ich über andere rede. Und das Dritte, es gibt viel mehr mobile Beratungen auch. Also zum Beispiel in Sachsen, in Leipzig, der Rosalinde e.V., bei dem ich auch war für ein Interview, die haben zum Beispiel ein mobiles Beratungsangebot für queere Menschen auf dem Land, die vor allen Dingen sehr viel zu transgeschlechtlichen Lebensrealitäten Menschen einfach beraten und die supporten und denen zur Seite stehen. Das ist so großartig, so, dass nicht immer alle sich oft in die Stadt bewegen müssen, sondern dass sich die Stadt auch mal aufs Land bewegt. Ja, bitte.
Da hatte auch jemand.
Ja, genau.
Genau, die Frage, stellst du.
Ob man halt durch Film, TV und Social Media noch einen Unterschied zur Stadt erkennen kann auf dem Land.
Das ist
eigentlich ganz gut, dass du es angesprochen hast.
Kannst du die Frage nochmal stellen, bitte?
Ist durch TV, Film und Social Media noch ein Unterschied zur Stadt erkennbar? Ob man weil ja nun im Fernsehen und auch durch Social Media immer wieder zu sehen ist, dass das Leben
so
ja auf dem Land
jetzt hier rauslesen.
Genauso abläuft, was für Homosexuelle betrifft, wie in der Stadt.
Sehr gut interpretiert, so
würde ich es jetzt mal so sagen.
Das fände ich sehr verklärend und fände ich, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich, so, weil ich glaube, dass queeres Leben auf dem Land immer noch herausfordernder ist, als es in der Stadt ist. Das würde ich jetzt nach meiner Einschätzung einfach so sagen und so auch vertreten. Ich glaube, was der große Unterschied ist, ist so in großen Städten sind halt queere Angebote auch viel etablierter und viel beständiger. So, ne? Da ist halt nicht einmal im Jahr Queers and Friends Party, sondern da gibt's halt zwei Lesbenkneipen und ein schwules Café um die Ecke. So, oder da gibt's halt einen Club, der am Wochenende immer durchfeiert. So, das ist viel omnipräsenter, ist viel beständiger. Es ist, ich sag mal, jahreszeitenunabhängig, was es da so an Institutionen gibt. Auch sowas wie Überfallportale, gesundheitliche Organisationen, an die ich mich wenden kann, wenn es um Geschlechtskrankheiten oder wenn es um HIV-Prävention geht. So, das ist alles viel einfacher zu erreichen. Und ich glaube auch tatsächlich, gerade wenn es so um transgeschlechtliche Lebensrealitäten gibt, Psychologinnen und Ärzte, die dir diese Gutachten und sowas alles ausstellen und die dich dabei alles mit beraten, die gibt's auf dem Land auch, aber die sind viel, 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 viel schwieriger zu finden.
Ja, glaube ich.
Und wenn du die auf dem Land findest, heißt das teilweise trotzdem, dass du halt noch 50 Minuten in die nächste Stadt, also in die nächste Kleinstadt fahren musst. Genau, und ich glaube einfach so Zugänge sind in der großen Stadt einfach noch mal ein ganz anderer Schnack, als es auf dem Land ist tatsächlich.
Wie waren denn deine Vorstellungen vom Leben in der Stadt?
Die Queeren, das queere
Leben? Ja, genau, ja, das queere Leben.
Da ich ja noch nie so richtig drüber nachgedacht.
Dachtest du, dass ja überall Regenbogenflaggen herumschwingen und
in jeder Ecke ein schwuler Club?
Genau.
Ich habe da nur, wow, krass, ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht, tatsächlich. Also ich glaube, meine erste Bezugsquelle, die ich dazu hatte, war damals, als ich dann in Australien war und meine erste Zeit in Sydney gelebt habe. Aber tatsächlich ganz lange habe ich auch so in Städten queere Angebote nie so richtig wahrgenommen, weil ich immer sehr eingeengt war von queeres Leben, heißt für mich halt so Online-Dating. Und das halt aber auch mit anderen Leuten nicht so teilen. Ich habe mich da nie so richtig umgeguckt. Ich hatte, glaube ich, einfach auch nie so großartige, deswegen hatte ich nie so eine großartige Vorstellung davon. Ja. Meine Vorstellung ist, glaube ich, immer, dann je stärker ich mich so in queere Lebensrealitäten in der Stadt begeben habe, desto mehr kam dann immer so die Frage von, wenn es das gibt, gibt's doch das bestimmt auch. Oder wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich das möchte? Und ich glaube, so hat sich das für mich so peu à peu erweitert tatsächlich.
Und hattest du anfangs auch so ein bisschen, also es ging mir zumindest, so Berührungsängste mit der ganzen Szene?
Absolut, absolut.
Ich habe gesehen, okay, da ist ein Schwulenclub, aber ich traue mich jetzt da nicht rein.
Absolut. Also als ich das erste Mal, ich weiß auch noch, bin ich mit Freundinnen und Freunden in den Schwulenclub gegangen, da war ich ja schon aufgeregt tatsächlich, ja. Noch und nöcher. Das war auch noch an meinem 19. Geburtstag, das weiß ich, das war aufregend.
Aber da hast du dich dann noch so fame gefühlt, oder? So,
ja,
wenn
total.
Du dann drin warst, so auf einmal so, ja.
Alle gucken mich an.
Genau. Ja. Und aber gleichzeitig habe ich halt aufgestellt, ich glaube, ich bin einfach auch sehr jung gerade, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich war auch zum ersten Mal in einem Club dann tatsächlich, so, was macht man so?
Alle ersten Male gleich an einem Tag.
Ja, genau. Und was macht man so im Club? Wie unterhalte ich mich jetzt? Was tue ich so? Also, ne, mich auch in so eine Clubkultur reinzutasten, war ja auch so ein Ding. Und zum Beispiel auch so was, und diesen, ich glaube, ich gönne mir jetzt da einfach mal so einen ehrlichen Moment,
ja.
Was so Lockerheit mit meiner eigenen Gender-Performance angeht und so, ne, auch mal einen Fummel anziehen, so Schmuck tragen, Make-up, Lippenstift, so, das hat eine ganze Weile bei mir gebraucht. Mittlerweile mache ich das auch sehr gerne. Aber früher hatte ich, glaube ich, da auch einfach selber sehr viel internalisierte Homophobie und habe mir immer gedacht, so, warum machen die das und warum müssen die immer alle so laut sein? Da bin ich sehr froh, dass ich das nicht mehr habe, sondern mittlerweile freue ich mich ja tatsächlich sehr, wenn die Leute das machen und sich fabulous anziehen und laut sind.
Das ist ja auch schön. Und wir haben jetzt die Tage mal gelesen, dass das ja doch in der Szene ja selbst doch noch ein starkes Problem ist, dass man sich innerhalb sehr stark diskriminiert.
Aber
wie du jetzt schon sagtest, warum muss der so sein? Warum trägt der einen Fummel? Soll doch jeder machen, wie er es gerne möchte. Jeder fühlt sich anders und das ist auch gut so.
Genau, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin auch froh, dass ich diese Phase schon lange, lange, lange hinter mir habe. Ich bin da auch sehr gnädig mit mir selbst, mir das, glaube ich, selber einzugestehen, weil ich einfach auch in vielen Momenten in meinem Leben mir sagen muss, ich wusste es damals einfach auch nicht anders.
Ja.
So von den Struggle, den ich mit mir selber und meiner sexuellen Orientierung habe und der eigenen Emanzipation, die ich da durchmache, ist vielleicht nicht mein stolzester queerer Moment, dass ich früher solche Gedanken hatte, aber ich wusste es zu einigen Zeiten halt auch einfach nicht besser.
Ja.
So. Und deswegen cool, wenn queere Sichtbarkeit, queere Sensibilisierung so früh ansetzt wie möglich.
Ja. Genau. Ich finde ja auch, unsere junge Generation, und da mal zu bleiben, ja, die sind auf
so,
jeden
wir so
die
alt.
Junge Generation.
Wir so alt, aber wir sind
ja, aber die Leute, die, oder die Jungs und die Mädels, die jetzt 19, 20
ja,
sind,
gut, für
die
sind immer alt, ja.
Finde ich zumindest, sind auf jeden Fall schon offener als vielleicht wir damals zu der Zeit. Würde ich jetzt von mir zumindest behaupten. Weil sie halt durch die Medien oft mit querem Leben konfrontiert werden.
Ich würde da jetzt, glaube ich, so tendenziell mitgehen. Ja, also ich glaube, es ist beständiger in der Repräsentation. Es kommen auch immer mehr Geschichten, wo queere Menschen drin vorkommen, wo Queersein nicht als Problem thematisiert wird, sondern als eine Randnotiz. Also die ersten Geschichten, wo Queersein normalisiert wird. Ich glaube, das macht viel.
Ja.
Also ich kann mir halt auch nur das vorstellen, was Leute mir zeigen und was Leute mir erzählen. Ne? Also ich denke mir ja nicht selber aus, dass queere Leute Raketenwissenschaftlerinnen sein können, sondern es ist halt cool, wenn mir Leute das auch mal zumindest in der Story zeigen oder wenn sie mir das vorleben. Und ich glaube, das macht einfach super, 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 super viel aus.
Eben, das finde ich gut.
Und jetzt um gleich, da war noch eine Frage, dann auf deinen Podcast zu kommen.
Gerne.
Da war die Frage
nach regionalen Unterschieden.
Genau.
Merkst
also
du aufgrund
Nord-Süd-Ost-West-Unterschied stand hier. Ja. Wahrscheinlich war dieses Nord-Süd einfach, dass dieses Ost-West nicht so rüberkommt. Aber würde ich jetzt mal so raus.
Hast du aufgrund deiner Reise durchs Land mit deinem Podcast gemerkt, dass es doch noch regionale Unterschiede gibt?
Ja. Du hast es dann doch besser vom.
Ja, danke. Vielen Dank. Vielen Dank.
Auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen rausgenommen habe, tatsächlich, ich rede viel mit Leuten auch darüber, wie das ist, queer zu sein und ostdeutsch zu sein. Gerade die Leute, die in den 90ern groß geworden sind. Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, mit denen darüber zu sprechen. Genau, ich glaube, da sind so die regionalen Unterschiede, die ich so mitkriege, dass queere Netzwerke, Institutionen, Sichtbarkeiten in Westdeutschland stärker etabliert sind als in Ostdeutschland, habe ich das Gefühl. Genau, weil es da, glaube ich, einfach eine ganz andere Emanzipationsgeschichte gab als in Ostdeutschland. Ja. Also so, ne, es gab halt wichtige Sachen, es gab die in Ostberlin und in Leipzig und auch in Dresden, so in den großen Zentren gab es schon auch queere Emanzipationen. Die war allerdings natürlich nicht so sichtbar und nicht so schlagkräftig wie die zum Beispiel, also mit dem ersten CSD 1979 in Westberlin waren. Genau. Es war halt immer so, ich glaube, weil auch viel davon ausgegangen wurde, so, ne, der Sozialismus löst diesen Nebenwiderspruch von homosexueller Unterdrückung auf. Mhm. Plot, Spoiler Alert, das ist nicht so. Genau, und da merke ich so, dass Zugänge und Institutionen einfach an einigen Stellen einfach anders sind und anders aufgestellt sind. Mhm. Und auch die Art und Weise, wie Leute über Queersein reden, da teilweise auch noch ein bisschen anders ist. So. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass viele Familien, mit denen ich, also Leute, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, ihre Familien in auf dem Land, in Ostdeutschland, mussten vor allen Dingen ganz, ganz, ganz viel gucken, wie sie so ökonomisch über die Runden kommen. Waren viel verstrickt zu Identitätsdiskursen. Wer sind wir eigentlich, nachdem jetzt irgendwie 1990 unser ganzes Bezugssystem weg ist, unsere Erwerbsbiografien einen krassen Bruch haben? Freundinnen und Familienmitglieder wegziehen und wir einfach gar nicht wissen, wo oben und unten ist und wir gerade einfach mal versuchen, irgendwie einfach mal gucken müssen, wie wir ökonomisch über die Runden kommen. Das ist, glaube ich, einfach eine hohe Priorität hatte für Leute, sich da materiell einfach erstmal aufzustellen, um über die Runden zu kommen. Genau, und dass da einfach so für queere Identitätspolitik vielleicht in dem Moment nicht so viel Platz war. Mhm. Und ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ich bin meinen Eltern krass dankbar, dass die sich so abgerackert haben, damit mein Bruder und ich das machen können, was wir machen können. Und dass unsere Familie so abgesichert ist, wie sie abgesichert ist. Aber ich weiß auch, dass das für alle, glaube ich, einfach, also gerade so die 90er auch einfach für alle eine harte Zeit war.
Ja.
So. Und ich sage das jetzt einfach mal so pauschal, wie ich das vermute, wenn du halt die ganze Zeit gucken musst, wo du deinen Job herkriegst oder dass du halt irgendwie, wie gesagt, finanziell über die Runden bleibst, beschäftigst du dich vielleicht nicht so doll mit queeren Rechten.
Weil so. In dem Fall andere Sorgen erst einmal
hast. Genau. Ja. Und das meine ich gar nicht anklagen, nee, sondern das meine ich, ich versuche das zu verstehen, was da passiert ist. Und warum mir viele Leute, die im Osten groß geworden sind, ähnliche Erfahrungen spiegeln, tatsächlich.
Hattest du schon einen Aha-Moment von deinem Podcast, von deinen Treffen mit den Leuten, die du hattest, wo du sagst, wow, das habe ich so nicht erwartet? Oder wo du sagst, ja, doch, so ging es mir genauso?
Mehrere? Ja. Ich glaube, einer der für mich bewegendsten Momente war tatsächlich, als ich Bernd interviewt habe. Bernd ist 1945 in Nussloch geboren worden in Baden-Württemberg. Das war noch die Zeit, als der Paragraph 175 noch aktiv war.
Ja.
Und auch noch angewandt wurde, also die strafrechtliche Verfolgung von homosexuellen Geschlechtsakten unter Männern. Bernd kenne ich schon länger und seine Geschichten berühren mich immer sehr. Von Leute, die von Familien verstoßen wurden, aber auch so die Liebesgeschichten, die Bernd damals gemacht hat, weil er meinte, dieser Paragraph schwebt irgendwie immer krass über ihm. Mhm. Und das ist ja keine spezifische Landgeschichte, aber auch so, wenn er damals in die Großstädte gefahren ist, um da andere schwule Männer zu treffen, dass das gar nicht so der krasse Befreiungsakt für ihn war, weil alle die ganze Zeit Schiss hatten, dass sie unter dem Paragraphen 175 verurteilt werden.
Ach, okay. Ja. Krass.
Und die dann immer so eine schöne Nacht miteinander hatten und dann gesagt haben, wir werden uns nie wiedersehen.
Was traurig ist.
Das ist super traurig. Als ich ihn interviewt habe, ich saß ihm so gegenüber und ich musste die ganze Zeit so, oh mein Gott, Bernd, ich fange gleich an zu heulen. Mhm. Das ist halt so die... Das war die schwule Lebensrealität von Leuten damals. Und ich dachte mir so, krass.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne?
Krass, ja. Und dieses, nicht für alle ist das, nicht für alle ist dieses in die Stadt zu ziehen, der große Befreiungsakt tatsächlich. Und das merke ich ganz viel. Und ich glaube, die großen Aha-Momente sind für mich immer Sachen, wo ich merke, Leute benennen so Emotionen, die sie hatten, während sie groß geworden sind oder auch die sie jetzt haben auf dem Land. Und ich merke, ja, ich kenne diese Emotionen und ich konnte die bisher gar nicht so gut benennen, bis du mir das gerade gesagt hast. Eva ist mir da sehr hängen geblieben aus meiner zweiten Folge. Und Eva meinte, aufgrund der Erfahrungen, die sie auf dem Land gemacht hat, ist sie immer sehr vorsichtig, was sie anderen Leuten preisgibt und wie sie sich anderen Leuten nähert und ist immer so ein bisschen auf Distanz zu den Leuten. Das findet sie selber sehr schade, also wirklich extrem schade. Und ich saß dann nicht mehr so, ja, Eva, ich weiß genau, was du meinst. So, ja. Also mir geht das auch sehr so, dass ich immer so ein bisschen die Fäuste oben habe und diese Schutzmauer, genau, einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die ich gemacht habe. Auch das muss kein landspezifisches Problem sein, aber ich glaube, es häuft sich bei Menschen auf dem Land eher. Und ich glaube, einer meiner größten Aha-Momente oder einer der Momente, bei denen ich am ehesten noch beeindruckt war, war, als ich in Treuenbrietzen war bei Christian. Und Christian hatte letztes Jahr sein Coming-out als trans und ist, seit er 15 ist, glaube ich, bei der lokalen Feuerwehr in Treuenbrietzen engagiert. Christian, pun intended, brennt richtig für die Feuerwehr. oh, der war gut, den Match. Ja. genau, und ist einfach so krass lokal verwurzelt und macht da so sein Leben. Und was ich bei Christian so beeindruckend fand, ist, dass er einfach gesagt hat, so, das ist mein Weg und ich gehe den, wer den mit mir gehen will, der geht den mit mir und wer nicht, der geht den halt nicht mit mir. Und ich saß dann halt nur so, okay, crazy. Du bist so krass sattelfest in deiner Transition und in deinem Coming Out und du hast so ein Support-Netzwerk hinter dir. Da war ich sehr beeindruckt von. Und ich glaube, so die Aha-Momente, die ich habe, weil ich mir die früher mal nicht so ganz vorstellen konnte, ist, jeder Mensch, den ich bisher interviewt hatte, hatte oder hat mehrere Bezugspersonen, die ihn oder sie unterstützen im Coming Out, in Transition, im Queersein. Und das ist, glaube ich, so ein Ding von die Menschen gibt es um euch drumherum. Ihr seid nicht alleine. Eben. Auch wenn man sich das manchmal, wenn sich das manchmal so anfühlt, ihr seid nicht alleine. Und wenn sie selber nicht queer sind, sondern weil sie super hetero sind, heißt das nicht, dass sie euch nicht supporten können und auch nicht supporten wollen und nicht auch für LGBT-Rechte einstehen können. Ihr seid nicht alleine. Das ist eine sehr wertvolle Erkenntnis auf jeden Fall.
Eine wichtige Message. Ja. Und noch zu deinem Podcast. Wie kamst du zu dem Namen?
Somewhere Over the Hay Bale.
Weil sobald man nämlich Somewhere eingibt,
kommt sofort
Rainbow. Genau, richtig.
Ja. Und das ist halt was auch damit zu tun.
Und dann hat man sofort diesen Ohrwurm wieder
drin. Oder anders, bevor du zum Namen gekommen bist, wie bist du eigentlich dazu gekommen, den Podcast zu machen?
Ich habe mich da schon länger mit beschäftigt, als ich immer so queere Menschen vom Dorf getroffen habe, als ich unterwegs war, mit einem Freundchen habe ich mich drüber unterhalten und unser Resümee des Gesprächs, das war sehr kurz mal, wie war das damals für dich? Das war schwierig. Wie war das für dich? Für mich war es auch schwierig. Okay, nächstes Thema. Und ich dachte so, nee, das reicht mir nicht. Ja. So, da ist mehr. Ich weiß es und es ist wichtig, dass diese Geschichten, dass die auch in ihrer Vielfalt abgebildet werden und auch in ihrer Komplexität. Und das war dann so ein bisschen meine Idee, weil ich mich damit biografisch einfach sehr viel beschäftigt habe. Dann habe ich bei so einer Spotify-Schulung mitgemacht und habe da so das notwendige Know-how mitbekommen. Der Sound-Up-Workshop, genau. Vielen Dank dafür. Das hat mich ja tatsächlich sehr nach vorne gepackt. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt mal. Und mein Arbeitstitel war eigentlich gewesen The Village People.
The Village People?
Ja.
YMCA.
Genau. Ich habe gedacht, wenn man das googelt, dann findet man das noch viel weniger.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, ob der Podcast Queerfeld einheißen soll. Und dann habe ich aber festgestellt, es gibt mindestens schon einen Sportverein, der so heißt. Und ich wollte nicht so namensrechtlich mit Leuten in die Bredouille kommen.
Ja.
Und dann irgendwann fand ich das witzig, den Somewhere Over the Hay Bale zu nennen, also irgendwo hinter dem Regenbogen, weil diese kleine Assoziation zu Judy Garland denn dann doch immer da ist. Klassische Schwulen-Ikone, ja, Judy. Genau, und dann fand ich das einfach witzig und ich glaube, das erste Mal, als ich die Idee jemandem gedroppt habe, die Person hatte Englisch als Muttersprache und die hat nicht aufgehört zu lachen. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, ich mache das jetzt einfach so. Hab da ganz lange mit gehadert von, ich mache eigentlich einen deutschsprachigen Podcast und möchte ja irgendwie so nicht, dass die Leute sich wundern.
Ja.
Was heißt das? Und was heißt Hey Bale? Und so.
Jeden Mist. Wieder voll vorne erklären, was ist da los.
Aber ich mache das total gerne und ich finde den Namenswitz immer noch gelungen und zur Not erkläre ich das halt den Leuten.
Ist da nichts bei.
Ja.
Das zu erklären.
Genau. So. Da ist jetzt so das Ding. So kam ich tatsächlich auf den Namen.
Witzig. Ja, und verbindet ja irgendwie das eine mit dem anderen auch, ja.
Ja.
Der Heuballen mit dem queeren Leben auf dem Land.
Richtig. Haben wir noch Fragen?
Ja, ich.
Du hast noch, okay.
Würdest du dich jetzt, um nochmal kurz zu dir persönlich zurückzukommen, eher als Stadt- oder als Dorfjung bezeichnen?
Oh, puh, du stellst Fragen, ey. Ich glaube, ich war mein Leben lang eigentlich schon Stadtkind, obwohl ich auf dem Dorf groß geworden bin. Stadt hat mich schon immer sehr gereizt. Aber nicht unbedingt wegen des queeren Lebens, sondern ich glaube auch einfach, weil ich so Zugänge zu Kultur gerne haben wollte. Ich habe die bei mir zu Hause auch gefunden und konnte so bei der Mitteldeutschen Zeitung, bei der Jugendseite mitarbeiten und so Kulturabende organisieren. Und ich glaube, das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich in den großen Städten haben. Ich möchte mich theatral, musikalisch austoben. Ich glaube, deshalb habe ich auch diesen Berufsweg als Theaterpädagogen dann gewählt. Genau, das ist was mich sehr an den Städten gereizt hat. Ich würde mich, glaube ich, eher als Stadtkind bezeichnen, aber ich würde dazu auch im gleichen Atemzug sagen, du kannst zwar Fabian aus dem Dorf rausnehmen, aber du kannst das Dorf nicht aus Fabian rausnehmen. Ich glaube, das wäre so das...
Punkt.
Also doch ein Village People.
Ja,
ein Village People, ja.
Und wenn, dann wäre ich der Bauarbeiter.
Der Bauarbeiter.
Der Bauarbeiter.
Okay, wir lassen jetzt mal das Kopfkino bei allen Leuten. Vielleicht abschließend die Frage, auch so ein bisschen in Bezug auf deinen Podcast. Schwere Frage. Also ich finde eine sehr tiefsinnige Frage. Was wünschst du dir für Homosexuelle auf dem Land?
Ich wünsche mir für Homosexuelle auf dem Land.
Oder auch Trans natürlich.
Mhm, genau, das wollte ich.
LGBTQI-Community.
Genau, da wollte ich, genau, ich wünsche mir für queere Leute auf dem Land, dass sie Orte, Räume, Menschen und Zeiten finden, dass sie sich dann outen können, wenn sich das für sie gut anfühlt und dass sie sich das nicht erst verdienen müssen, sondern dass sie ein Umfeld finden, wo sie das Gefühl haben, das ist safe, hier habe ich Support, das kann ich jetzt machen und das ist eine Aufgabe, der müssen wir uns alle stellen, finde ich, egal ob queer oder nicht. Ich wünsche mir, dass sie für diesen Prozess und für alles, was danach kommt, leichte Zugänge haben, dass sie nicht erst 130 Kilometer mit dem Zug fahren müssen, damit sie eine Psychologin finden, die ein Gutachten für eine Transition ausstellt. Genau, sondern dass halt Zugänge für die eigene queere Biografie leichter erreichbar sind. Ich wünsche mir, dass die Leute aufeinander Acht geben und dass sie sich solidarisch zeigen im Zweifelsfall.
Ja.
Und das heißt nicht, dass alle super eng befreundet sein müssen, weil sie queer sind. So, Leute können ja auch einfach doof sein und unsympathisch. Aber ich möchte einfach, ich wünsche mir, dass Menschen sich solidarisch zeigen und dass wir als eine queere Community, ich weiß, viele Leute sagen, die gibt es nicht, die queere Community, sondern es gibt nur so Einzelcommunities. Ich möchte trotzdem daran appellieren, dass wir als große queere Community einen Schulterschluss suchen und uns gemeinsam stark machen für unsere Rechte und für die Rechte von anderen. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass die alle ihr bestes Life haben auf dem Land, auf jeden Fall, weil ich werde ausschauen, auch euch halten und vielleicht, vielleicht überlege ich mir dann auch in diesen Ort zu ziehen.
Wir wissen ja mit der Community dann gleich, mit ja, fünf, genau, sechs Leuten, genau, wird ein Regenbogenhaus
gebaut.
Und ich wünsche mir, und das ist tatsächlich was ich mir nicht von den Strukturen wünsche, sondern was ich mir von den Menschen selbst vor Ort wünsche, ich wünsche mir, dass sich die Menschen solidarisch mit älteren queeren Personen zeigen. So die Leute, die auf die Straße gegangen sind, die von der Bullerei vermöbelt wurden, die unter dem, die trotz Paragraf 175 für unsere Emanzipation gekämpft haben, die wurden teilweise von ihrer Familie verstoßen oder sind, wenn sie lesbische Frauen waren, Entscheidungsprozessen einfach nicht so gut mal weggekommen und haben weniger Ressourcen. Die sind teilweise alleine, weil ihre Family einfach sagt, hey, wir wollen nichts mit dir zu tun haben.
Ja.
Ältere queere Menschen, denkt an sie, wenn ihr sie habt, reach out, sprecht mit ihnen, zeigt ihnen, dass wir dankbar sind für das, was sie gemacht haben. Vergesst ältere queere Leute nicht. Ist mir extrem wichtig. Wenn ihr ältere queere Leute kennt und ihr seid eine Infektionsgemeinschaft, mit denen nehmt die in den Arm. Oder wenn auch nicht, nehmt die metaphorisch in den Arm. Aber es ist wichtig, dass Solidarität nicht bei 35 aufhört und dass wir alle auf dem Schirm haben, Coming-outs und queere Bewusstseinsprozesse können auch mit 40, 50, 60 starten. Gerade vielleicht auch, weil sie auf dem Land gelebt haben und es vorher einfach nicht anders wussten.
Hm. Ja.
Ältere Queers, richtig wichtige Leute, denkt an sie.
Und wenn man sich krass alleine fühlt, kann man in deinen Podcast hineinhören und dann hört man, man ist so gar nicht ganz alleine.
Genau, und ihr könnt mir sogar schreiben. Ich schreibe dann gerne mit euch.
Ich wollte gerade fragen noch, wo kann man dich denn, wenn man dich hören möchte, wo kann man dich hören und wie kann man dich erreichen?
Ihr könnt mich auf den gängigen Podcast-Plattformen hören. Ich glaube, das ist neben Spotify und Apple Podcast dieser. Ich glaube, bei Podimo bin ich auch. Ich weiß es nicht mehr. Schaut doch einfach, ich glaube,
überall, wo es Podcasts gibt.
Genau. Bei Podigy auch ganz classy. Wenn ihr euch nirgendwo anmelden wollt, könnt ihr auch einfach bei Podigy direkt den Webplayer nutzen. Ihr erreicht mich über Facebook und Instagram, wenn ihr euch auch da nicht anmelden wollt. Ich habe auch eine Oldschool-E-Mail-Adresse und
dann hau sie mal raus.
Bin. Das ist somewhere-podcast@posteo.de. Genau, vielleicht schicke ich euch die auch einfach mal für den Fließtext.
Genau.
Genau, aber bei Instagram und Facebook bin ich auch sehr erreichbar. Ich freue mich immer über Fragen, Feedback, Hinweise zu spannenden Leuten und ich freue mich natürlich auch, wenn Leute Lust haben, mir ihre Story zu erzählen. Sowohl als Podcast. Ich schreibe auch mit Leuten, die gesagt haben, hey, das ist meine Story, aber ich möchte nicht, dass die in den Podcast kommen. Und dann denke ich mir so, okay, dann lass uns doch einfach so ein bisschen im lockeren E-Mail-Kontakt sein. Ich genieße das sehr. Weil für mich ist der Podcast ja nicht nur so ein Audiomedium, sondern ich möchte den Leuten auch begegnen und so, ne, möchte die Konnecke mit denen fühlen. Das ist mir schon auch wichtig. Und also ich kann es immer nur wieder sagen, gegenseitiger Support und Solidarität sind mir extrem wichtig. So, deswegen schreibt mir gerne. Ich werde antworten.
Sehr schön. Uns könnt ihr übrigens auch schreiben und wir sind sehr interessiert an eurer Meinung zu diesem neuen Format, was wir jetzt probiert haben, Hinternhof unterwegs. So, Toni, und die Frage
heißt
der
sogar Hinternhof unterwegs. Okay, dann nennst du es Hinternhof unterwegs.
Egal,
ich finde das gut.
Egal, ob wir jetzt noch wochenlang überlegen, am Ende bleibt immer das Erste, was wir uns überlegen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich sag nur Hinternhof-Lausche. Dann war's das für heute. Vielen Dank, Fabian, dass wir bei dir sein durften.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und ja, also wie gesagt, Fabian hat ja gesagt, wo er zu hören ist. Hört auf jeden Fall mal vorbei, es lohnt sich.
Danke.
Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Du willst nichts mehr sagen?
Ich habe nichts mehr zu sagen, nein. Okay. Ich bin hier so gerade so auch so voll in diese Beobachtungsrolle reingeschlüpft, wie Chris dann immer Fragen stellt und Fabian antwortet, dachte mir dann immer so, oh mein Gott.
Man muss dazu sagen, Toni hatte auf der Autofahrt her Angst. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ja. Ich sitze daneben und kriege kein Wort raus. Und
ich immerhin.
Schon auch ganz schön dulle süß.
Ja, ein paar Wörter habe ich ja hingekriegt. Ja. Ein paar.
Er hat's geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Hinternhof.
Bye.
Tschüss.